Dann jetzt nach der kurzen Pause praktisch den, ja, sind eigentlich nochmal um Top 2, ne, Thomas?
Wir sind immer noch bei Top 2 und jetzt bei Vorschlag Nummer 6.
Ja.
Dann mache ich gleich weiter.
Dann machen wir weiter, wobei ich hoffe, wie gesagt, dass die anderen hinter ihren Kameras dann noch gleich erscheinen. Der Zuschlag ist wieder da. Sonst machen wir mal weiter, Thomas.
Ja, okay, gut. Ich
Christian
sehe auch,
Fink ist
Rico ist
da.
wieder an Bord. Sehr gut, Rico, als unser CS Triple D Experte. Danke. Genau, weil nämlich der sechste Punkt, der hat nämlich etwas mit der Interaktion zwischen CS Triple D und der CSRD, insbesondere der ESRS-Verordnung zu tun. Und hier würde ich gerne nochmal verproben, ob wir hier den richtigen Ton getroffen haben, ob wir hier auch nichts durcheinander bringen. Und dies vorausgeschickt, ganz kurz ein paar Worte dazu, was dazu da drin steht. Ne? Also wir stellen eben fest, in der CSDDD gibt es einen Vorschlag der Europäischen Kommission, im Omnibus den Begriff der Stakeholder zu ändern. Und in dem Zusammenhang wird der Terminus der sogenannten Relevant Stakeholders eingeführt, was solche Anspruchsgruppen sind, die irgendeine Verbindung, irgendeine Interaktion mit den spezifischen Stufen des Due Diligence-Prozesses der Unternehmen hat. Wir sagen dann in Kürze oder kurz gesagt, dass der Fokus der Due Diligence auf den direkten ja, Geschäftspartnern Tier 1 liegen soll. Und kommen dann zu dem Schluss, dass mit diesem Vorschlag erstens Änderung dessen, was Stakeholder sind, als CSDDD. Zweitens, Alignment mit dem ESRS-Verständnis oder CSRD-Verständnis und dass dies eben auch Auswirkungen auf die Frage haben kann, wie tief betrachtet man in der Double Materiality Analysis, aber auch in dem Reporting nach ESRS die Wertschöpfungskette. Und da würde ich gerne den Fachausschuss nochmal um eine Rückmeldung bitten, ob wir das hier richtig wiedergegeben haben oder ob wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle was durcheinander bringen. Und ich bin auch dankbar dafür, dass Rico dabei ist. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein paar Worte sagen, wenn du da, wenn das geht.
Ja, kann ich gerne machen, genau. Also in
Danke.
der CSDDD sind das für mich zwei Schritte, die sich jetzt im Omnibus-Vorschlag verändert haben. Das eine ist eben die Definition von Stakeholder selber, wo hier der Fokus auf direkte Beeinflussung im Prinzip gelegt wurde. Also das ist zusätzlich dazu gekommen. Und der zweite Schritt geht dann über die Definition von Stakeholder selbst hinaus. Das ist dann, wie die Stakeholder einbezogen werden. Und das hast du ja schon gesagt, Thomas. Da geht es dann um die Relevant Stakeholder, also diejenigen, die im jeweiligen Prozess, Schritt des Due Diligence-Prozesses auch tatsächlich betroffen sind. Also dass man einerseits die Definition verändert, und andererseits die Einbeziehung dadurch, dass man sagt, okay, es sollen die Relevanten sein. Und das ist jetzt natürlich beides anders, als es bisher in den ESRS war. Aber es war vorher auch schon anders als in den ESRS in der CSDDD geregelt, ja.
Danke, Rico, für die Einschätzung nochmal. Gut, dann jetzt mal die Frage an den Fachausschuss. Wie seht ihr das, was wir hier formuliert haben unter der 6? Alexandra.
Ja, also den Vorschlag, den kann ich wahrscheinlich nicht völlig überraschend gar nicht gut nachvollziehen, ehrlicherweise. Also wir haben jetzt, wie gesagt, ich habe verstanden, also oder ich weiß, dass es bei der Anpassung der CSDDD genau um die beiden Punkte geht, die eben beschrieben wurden. Und ich meine, die ESRS, die unterscheiden ja erstmal also in zwei Hauptgruppen von Interessenträgern. Ne? Das sind einmal die Betroffenen und dann die Nutzer der Nachhaltigkeitserklärung. Und gerade bei den Betroffenen wird ja im Prinzip darauf hingewiesen, dass es sowohl die direkten als auch die indirekten betrifft. Und In den RSRS wird ja auch darauf hingewiesen, dass sozusagen die Einbindung dieser betroffenen Interessenträger auch relevant ist, sozusagen für die Einbindung in der Wesentlichkeitsbewertung. Ne? Und also durch diese Verengung des Begriffs, ja, indem wir, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen uns dafür aussprechen, dass quasi die indirekten Betroffenen keine Rolle mehr spielen, finde ich, steigt das Risiko enorm, dass man eben bei der Identifikation von Auswirkungen, Risiken und Chancen sozusagen diese umfassende Stakeholder-Perspektive, die ja eigentlich sozusagen vorgesehen war, eben nicht mehr hat und dann möglicherweise auch die relevanten Punkte nicht mehr identifiziert. Ja? Und ich verstehe es auch deswegen nicht, weil, also gerade bezogen auf die relevanten Stakeholder, das legt das Unternehmen ja selber fest. Ja? Also wie gesagt, den Punkt finde ich alles in allem sehr, sehr unglücklich, weil ich glaube, dass dass die Verengung des Begriffs nicht wirklich ein positiver Effekt ist, sondern eben eher dazu beiträgt, sozusagen, dass wir die relevanten Stakeholder zur Identifikation, insbesondere von Risiken, sozusagen nicht mehr drin haben.
Danke für die Einschätzung. Darf ich nur eine Rückfrage dazu stellen? Die Verengung, wie du es, finde ich, so treffend gesagt hast, die findet, wenn ich es richtig verstehe, aber auf der Ebene der CSDDD statt. Und nirgendwo anders. Und ich glaube, darüber kann man natürlich trefflich diskutieren, ob das gut ist, ob das richtig ist. Aber mal losgelöst davon, müssten wir nicht aus einer Konsistenzperspektive heraus sagen, dass wenn auch die CSDDD, die das verengt, dass das dann gleichermaßen auch in der Berichterstattung erfolgen muss, weil die Berichterstattung sich ja nur auf das erstrecken kann, was Unternehmen tatsächlich tun, beziehungsweise was sie zu tun verpflichtet sind.
Ja, also ja, hört sich erstmal logisch an, aber ich sag mal, nachvollziehbarerweise finde ich die Anpassung in der CSDDD auch nicht erfreulich. Und wie gesagt, es geht ja nicht nur um die Berichterstattung selber, sondern es geht ja im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse eben auch sozusagen um die Identifikation von Risiken, ja.
Okay, danke. Dann gehe ich mal weiter. Christian.
Also ich stimme da tatsächlich vollkommen zu. Ich sehe das genauso, dass die Definition in der CSDDD bedingt etwas mit dem Prozess der Wesentlichkeitsanalyse zu tun hat. Ja, klar, das hat dann was mit Sorgfaltspflichten, auch mit, hätte gegebenenfalls mit Haftungsfragen und Ähnlichem zu tun. Nichtsdestotrotz, die Wesentlichkeitsanalyse habe ich anders verstanden und deswegen würde ich das genauso sehen wie Alexandra.
Okay, danke Christian. Was würde das bedeuten in der Konsequenz, dass diese Forderung 7 gänzlich rausgeht oder dass man sie anders formuliert?
Also ich hätte sie wahrscheinlich sogar komplett entfernt. Weil wenn man jetzt versucht, quasi was zu formulieren, das den Prozess der Wesentlichkeitsanalyse, die ja bei vielen Unternehmen schon gelaufen ist, auch bei denen, die in der zweiten Welle sind, ich weiß nicht, ob man da den Unternehmen so viel Gutes tun würde. Also ich tue mich schwer jetzt zu sagen, raus oder umformulieren, weil ich wüsste nicht, wie der Umformulierungsvorschlag dann aussehen würde.
Ja, das hätte mich jetzt auch interessiert, wie der aussehen soll, weil ja deine
ich
und
glaub, Alexandras die Frage, die im Raum steht, ist, brauchen wir eine Konsistenz praktisch zwischen CSDDD und CSRD? Und dann, das kann ja auch eine andere Richtung gehen, dass wir sagen, CSDDD remains to be seen, was dabei rauskommt. Nur würden wir diese Konsistenz einfordern oder würden wir sagen, das sind zwei verschiedene Welten? Das ist, glaube ich, der dahinterstehende Punkt.
Was ist ich glaube, man muss es noch weiter trennen, denn wenn ich jetzt über Stakeholder und über Tier 1, Tier 2 und so weiter spreche, dann kommen mir zwei Dinge in den Kopf, nämlich zum einen die Wesentlichkeitsanalyse, zum anderen aber auch wertschöpfungskettenbezogene Angaben. Bei wertschöpfungskettenbezogenen Angaben, da bin ich tatsächlich eher bei einer Argumentation, die sagt, da sollte man tunlichst nicht zu weit in die Wertschöpfungskette reingehen. Bei der Wesentlichkeitsanalyse sehe ich es aber ein bisschen anders, weil ich bei der Wesentlichkeitsanalyse eben, wie es Alexander gesagt hat, Risiken identifiziere und das steht für mich auf einem anderen Tapet.
Okay, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie wir das umsetzen könnten, Christian. Ich würde ganz gerne erstmal Tanja zu Wort kommen lassen und dann nochmal Alexandra.
Vielleicht da auch nochmal ergänzend. Also mein Verständnis war nicht, als wir das mal diskutiert haben, dass mit dieser Angleichung oder mit diesem Vorschlag der Angleichung einherginge, dass in der doppelten Wesentlichkeitsanalyse keine Indirect Impacts mehr erfasst werden. Das bleibt, das steht ja, das ist ja Teil der DMA, dass ich bei der Impact Risk and Opportunity Analyse immer auch indirekte potenzielle Impacts mit abgreife. Also das habe ich jetzt hier nicht so verstanden, als dass das jetzt in diese Grundlogik der DMA eingreifen würde. Und der andere Punkt, Christian, was du angesprochen hast, in Sachen, und so hatte ich quasi diese Angleichung bei der CSDDD verstanden oder diese Einschränkung, zu sagen, wenn es wirklich darum geht, auch Due Diligence und alles, was dazugehört, wirksam angehen zu können, da sind eben doch die meisten Unternehmen froh, wenn sie es schon bei Tier 1 erstmal gut hinkriegen oder da ein vertieftes Verständnis bekommen. Wir haben aber auch diskutiert in der letzten Sitzung, dass gerade wenn es um Risiken in Wertschöpfungsketten geht, es häufig nicht Tier 1 ist, das das Problem macht, sondern Tier XYZ. Und das war deshalb mein Vorschlag und mein Punkt, dass ich ein Problem damit habe, zu sagen, ihr müsst alle bei Tier 1 anfangen und euch von Tier 1 systematisch über Tier 2, 3, 4, 5 bis zu Tier X vorarbeiten, weil das ist nicht sinnvoll und auch nicht risikobezogen agiert. Risikobezogen agiert ist, ich mache diese Analyse im Rahmen der DMA, nämlich Impacts, Indirect Impacts und so weiter und Risks and Opportunities. Und dann habe ich ein Verständnis dafür, wo liegt denn in meiner Wertschöpfungskette das Risiko? Liegt es denn in Tier 1, Klammer auf, da liegt es in der Regel tatsächlich eher selten, oder liegt es in Tier X? Und dann kann ich aber Tier 1, und das war die Diskussion, Tier 1 bis Tier Y überspringen und gehe eben gleich zu Tier Z und kümmere mich da um mein identifiziertes Risiko. Deshalb ist da ja eben mein Plädoyer, immer einen risikobasierten Ansatz zu machen, anstatt zu versuchen, den Unternehmen zu erklären, wie sie genau ihre Risiken in den Lieferketten mitigieren. Weil die werden nicht mitigiert, wenn ich bei Tier 1 anfange und systematisch von Tier 1 zu Tier 2 gehe. So funktioniert es nicht. Ich fange ganz häufig von hinten an. Deshalb.
Tanja, darf ich dir auch nochmal die Frage stellen mit Blick auf Konsistenz zwischen CSDDD und CSRD? Ja. Das kann ja in beide Richtungen gehen. Du sagen würdest, CSDDD ist auf dem falschen Trip oder richtigen Trip oder das kann man ja in verschiedene, Alexandra Schiele hat das ja auch nochmal gut auf den Punkt gebracht. Das kann man ja auch nie gut finden im Sinne von, das geht also nur letztendlich bleibt der Punkt, dass es konsistent sein sollte oder ist es letztendlich, dass wir da, wie Christian Fink gesagt hat, wir können auch in zwei Berichtswelten da abdriften, ja, was dieses Stakeholder-Verständnis angeht und das sind dann eben eines hier diese Due Diligence Pflichten im Zusammenhang mit der Lieferkette, was genau das Management hat, und das andere ist praktisch die Berichterstattungsperspektive. Ne?
Ja, also ich sag mal, das ist jetzt kein Punkt, an dem ich irgendeine wahnsinnig große Leidenschaft habe, weil ich sage eben, unterm Strich in der Berichterstattung wird es risikobasiert bleiben und ob man es dann angleicht oder nicht, spielt dann letzten Endes für uns in der Berichterstattung über die wirklichen IROs keine Rolle, weil die gehen so oder so beyond Beyond Tier 1. Aber gibt es ja noch andere.
Also hätten wir gegebenenfalls ein Wertschöpfungsketten-Thema. Das müssen wir vielleicht nochmal, also das müssen wir vielleicht nochmal stärker dann auf den Punkt bringen. Aber jetzt erstmal zurück zu Thomas. Also du kannst die Diskussion, ich wollte gesagt, nur nochmal klar haben von Tanja Kassers Perspektive, wie das Thema generell so gesehen wird.
Ja, aber das ist genau der Punkt, den ich auch gerade machen wollte. Ich glaube, wir müssen uns in dem, was wir in der Nummer 5 schreiben, müssen wir uns wahrscheinlich von dem CSDDD-Thema weglösen und stärker zu der Wertschöpfungskettendefinition oder der Tiefe sozusagen annähern, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch das, also mir wird jetzt auch klarer und danke nochmal an alle, die das jetzt nochmal gesagt haben. Wir reden nicht über eine Angleichung, sondern wir reden über die Frage, wie tief gehe ich in die Wertschöpfungskette hinein? Und da ist das, was du, Tanja, gesagt hast, eigentlich nochmal ein ziemlich klarer Punkt für mich gewesen. Weg von der Verpflichtung Tier 1 und dann 2 und dann 3 und dann 4 und dann 5 und dann 6, sondern Tier 1 auf jeden Fall und dann schaut, wo ihr irgendwo im nachgelagerten, in der nachgelagerten Ebene noch Risiken habt, aber haltet euch nicht sklavisch sozusagen an diese sequentielle Abfolge. Das würde ich sozusagen als Punkt mitnehmen und dann bedeutet das, dass wir diesen Punkt 5 nochmal da umschreiben würden. Das ist jetzt auch kein großes Hexenwerk. Das
meine Erinnerung, ich habe uns ja gerade. Punkt 6.
Was habe ich gesagt?
5.
Nee, 5 ist Quatsch. Also 6 natürlich. Mhm. Eigentlich war ich schon fertig. Jetzt sehe ich noch eine Hand bei Alexander und bei Christian.
Thomas, nur wenn wir es umschreiben, wir müssen so weit kommen in der Diskussion, dass wir wissen, was wir da schreiben. Ne? Also das muss ganz klar sein hinterher.
Ja. Habe ich versucht gerade zu erklären, aber ich kann es auch mal ein bisschen deutlicher machen. Also
Aber es gibt auch noch Diskussionsbeiträge, wir sind glaube ich noch nicht da. Also
okay, das na gut, dann jetzt nehmen wir erstmal die beiden Hände dran. Alexandra zuerst.
Genau, also ich würde das nochmal unterstützen, was Tanja gesagt hat. Also ich sag mal, es kommt eigentlich darauf an, dass es risikobasiert ist. Und insofern spielen die Punkte, die jetzt sozusagen hier angeführt sind, ne, also was hier die Definition des Stakeholder-Begriffs beziehungsweise auch bezogen auf die DMA, also spielt aus meiner Sicht gar keine Rolle dabei. Also insofern bin ich im Prinzip dabei, wenn es darum geht, noch mal näher zu beschreiben, sozusagen, wie so praktisch wie die Betrachtung der Wertschöpfungskette, ich sag mal, optimalerweise und risikobasiert erfolgen sollte. Aber ehrlicherweise unabhängig von irgendwelchen Stakeholder-Begriffen oder Definitionen, weil ich glaube, das zahlt das auch überhaupt nicht ein, ja, also aus meiner Sicht. Mhm.
Danke, Alexandra. Christian?
Ich wollte nur noch mal zwei kurze Punkte machen. Tanja, vollkommen d'accord. Natürlich müsste das risikobasiert sein. Ich sehe es allerdings gerade eben, gut, wahrscheinlich viele Unternehmen, mit denen ich in den letzten Wochen und Monaten gesprochen habe, für die wird sich das Thema erledigt haben, wenn der Anwendungsbereich geändert wird. Nichtsdestotrotz, ich habe da halt ganz viele Situationen erfahren, wo die gesagt haben, hör mal zu, wir können bis Tier 2 maximal gehen und spätestens dort kriegen wir auf alle Anfragen, die wir an die richten, überhaupt keine Infos mehr. Und vor dem Hintergrund ist es für mich immer auch so ein bisschen die Frage, wenn ich da etwas stehen habe, wie wird es dann verstanden? Also ihr habt natürlich vollkommen recht, wenn wir darüber sprechen, wie der Prozess aussehen sollte und wie es gemacht werden sollte. Aber ich kenne halt auch genügende, die quasi buchstabengetreu versuchen, irgendwelche Regelungen auszulegen und dann eben daraus etwas abzuleiten, was nicht unserem Fokus entspricht, was eigentlich an dem risikoorientierten Ansatz vollkommen vorbeigeht. Und vor dem Hintergrund hätte ich halt nicht gerne eine Stakeholder-Definition da stehen, die Möglichkeit eröffnet, dass jemand sagt, ich gucke auch bei einer Wesentlichkeitsanalyse beispielsweise nur auf Tier 1. Das fände ich schwierig. So meinte ich es. Also im Ergebnis bin ich vollkommen bei euch.
Dann nochmal danke, Christian. Ich versuche jetzt mal zusammenzufassen.
Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt abfragen. Wir hatten ja gerade gehört, das Thema von Tanja Kastor, risikobasierte Value Chain Betrachtung. Ne? Das ist insoweit, wenn das A und O, wird das bei den anderen, wir haben ja noch ein paar Preparer-Vertreter. Ist das so einfach? Ist das, und das vielleicht auch nochmal die Frage an Christian Fink, Richtung Familienunternehmen und möglicherweise hinterher nur noch am Receiving End zu sein, ist das soweit Konsens, dass man sagt, das ist das Beste, die beste mögliche Herangehensweise, ist auch relativ unfallfrei im Sinne von Umsetzbarkeit und ist auch letztendlich eine gute und schlanke Lösung. Ja. Also Christian Fink nochmal vielleicht aus der Warte heraus, wenn man jetzt sagt, was macht ja auch einige Projekte damit mit mittelständischen Unternehmen. Wie gehen die denn an das Thema so und so ran?
Also ganz unterschiedlich. Tatsächlich, ich habe da ganz, ganz vieles gesehen. Klar, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie deren eigene DNA gestrickt ist. Ja, also nicht DMA, sondern in dem Fall meine ich jetzt wirklich die DNA. Ja, bin ich jemand, der sagt Compliance-Übung, oder bin ich jemand, der quasi wirklich auch sagt, ich möchte mich strategisch und so weiter nachhaltiger aufstellen? Bei denen, die sich strategisch nachhaltiger aufstellen, die haben den Risikogedanken im Regelfall tatsächlich verstanden und auch verinnerlicht. Aber wir haben eben auch diejenigen, die versuchen, auf jede Art und Weise irgendwo aus einer tiefer gehenden Berichterstattung quasi rauszukommen. Ja, und so jemanden würde man natürlich dann Tür und Tor öffnen, wenn man sagt, Tier 1 ist quasi die Stufe, die da sein muss. Alles andere ist, sagen wir mal, freiwillig bis nicht nötig. Ja, deswegen, also...
Ich hadere noch so ein bisschen mit unserer Aussage. Wenn wir jetzt nur sagen, risikobasiert ist top, aber da gibt es immer so keine praktischen Implikationen. Bis hin zur Frage, bekomme ich die Informationen überhaupt? Ich erinnere mich jetzt noch an unsere Diskussion, Kati. Wo kann ich denn unter Umständen dann nur noch mit weiß ich nicht, Schätzwerten hinterher? Also da gibt es einmal dieses Thema mit dem Value Chain Cap. Das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so, also kann man das jetzt so stark auf den Punkt bringen für eine Empfehlung, wo praktisch neben nach dem Motto, wünsch dir was, und das hätte ich immer schon mal gerne da reingeschrieben gehabt, jetzt wirklich eine handfeste Empfehlung geben können mit Blick auf dieses ganze Thema, wenn wir jetzt sagen, das ist ja CSDDD, im Grunde meine Sorgfaltspflichten entlang der Wertschöpfungskette, dass wir da in dem Zusammenhang einen echten Vorschlag haben im Sinne von, das bringt uns jetzt alle weiter. Das ist für mich insoweit, können wir das konkret auf den Punkt bringen, im Sinne einer sinnvollen Empfehlung, oder vielleicht auch nochmal an Kati Beiersdorf gefragt, haben wir in der Hinsicht so Erkenntnisse, wenn man jetzt sagt, auch aus diesem Trade-off zu sagen, okay, ich betrachte jetzt nicht nur Tier 1, sondern mehrere Tiers, und wir haben tatsächlich Risiken in der Wertschöpfungskette, und wie fange ich die tatsächlich ein, oder komme ich dann diese Informationen dran? Nicht alle haben die gleiche, Marktmacht, vielleicht wie eine BASF, wo man sagen kann, wenn ihr mir keine Informationen liefert, dann Nura Remuga hat da vielleicht eine Idee noch dazu.
Ja, also wie auch beim letzten Meeting besprochen, also tatsächlich bei den kleineren, es ist wirklich schwierig, überhaupt an diese Informationen ranzukommen, weil man diese Marktmacht nicht hat. Ne? Also Tier 1 definitiv, sobald das weiter die Kette runtergeht, natürlich, da bin ich beim Christian, die das aus Risiko und im Sinne der Nachhaltigkeit sich da strategisch aufstellen wollen, die versuchen, an die Informationen zu bekommen. Aber das ist schwierig bis teilweise unmöglich in den Wertschöpfungsketten hinein. Also das möchte ich nochmal reingeben.
Bisschen Fink?
Also was wir teilweise, wenn wir solche Themen hatten, was wir dann teilweise auch mit den Prüfern besprochen hatten, war so eine Art Reasonable Effort Gedanke. Ja, dass man quasi gesagt hat, ja, also ihr müsst schon belegen, dass ihr es probiert habt, aber wenn ihr uns dann belegen könnt, dass es partout nicht funktioniert hat, dass ihr da überhaupt keine Infos dazu bekommen habt, dann werden wir das, wenn auch gleich zähneknirschend, aber dann werden wir das akzeptieren. Das war was wir öfter erlebt haben, dass man eben dann Kommunikation, Anfragen etc. pp. Dokumentieren musste und dass dann der Prüfer eben gesagt hat, okay, wenn ihr halt nichts bekommt an Infos, dann könnt ihr auch nichts machen, dann könnt ihr auch nicht berichten.
Ja, Georg, danke, weil du ja auch nochmal so konkret gefragt hast, also die
wirkliche Rückmeldung, auch aus KMU-Sicht, haben wir eigentlich selten bekommen, dass das auf Tier 1 begrenzt sein muss. Sondern was das Problem war bei den ESRS oder also bei den kleineren, großen Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, was das Problem war, war, dass es so wahrgenommen wurde, als ihr müsst wirklich von Tier 1 bis Tier N das durchprüfen. Und wir haben es immer so empfunden, dass das wirklich schon als Hilfe wahrgenommen wird, wenn man eben diesen risikoorientierten Ansatz, den ja der Fachausschuss auch immer dort benannt hat, wenn das schon mal stärker zum Tragen kommt, dass es wirklich klar ist, ihr müsst nicht die ganze Kette von A bis Z durchgehen und ihr könnt da auch auf die Themen gucken, wo ihr wisst, dass dort die größeren Risiken liegen. Aber die Begrenzung, dass man gesagt hat, das muss nach Tier 1 aufhören. Ich glaube, das war den meisten auch klar, dass das auch der Logik der Nachhaltigkeitsberichterstattung und diesem Konzept, was man betrachtet im Rahmen der Nachhaltigkeitskonzept der Berichterstattung und der Identifikation der wesentlichen Themen, dass das dem nicht unbedingt entsprechen würde. Also da gab es eher so diese Bitte, dass etwas sinnvoller zu formulieren, so dass man wirklich das auch besser umsetzen kann im Unternehmen. Und ich fand den Gedanken, den Christian gerade genannt hat, mit dem reasonable effort, das trifft es dann wahrscheinlich gerade aus KMU-Sicht sehr gut oder aus Sicht der kleineren Unternehmen.
Danke. Ist das mit dem reasonable effort praxistauglich im Sinne von, also dann, wie gesagt, wir wollen ja Sachen auf den Grund gehen, wenn wir sagen, wir müssen ja ein Problem benennen, was wir lösen wollen. Und dann wird es, genau. Lothar.
Ja, vielleicht direkt dazu. Ich meine, das ist beim LKSG ist das Praxis, dieser risikobasierte Ansatz, das risikobasierte Vorgehen, gerade zur Entlastung der Unternehmen. Also das ist auch in den Handreichungen, den FAQs vom BAFA entsprechend genauso vorgesehen. Und alles andere wird das Ganze gar nicht mehr handhabbar machen. Mhm. Und von daher, risikobasiertes Vorgehen ist absolut state of the art und alles andere würde uns sozusagen, würde der Sache einfach nicht mehr gerecht werden.
Hm. Und jetzt nochmal zur Umsetzung, praktisch, wenn man jetzt sagt, also risikobasiert, das nächste ist ja die Frage, und das ist vielleicht, wie wo der Prüfer auch drauf gucken wird, im Sinne von, was habt ihr denn da tatsächlich jetzt gemacht, um da mal nachzufragen, mit dem reasonable effort als Konzept, seid ihr damit gut klargekommen dann, oder?
Absolut. Also ganz konkret sieht es ja so aus, es gibt eine abstrakte Risikoanalyse, wo man sozusagen alle Geschäftspartner quasi in einen Topf wirft und dann quasi vorab prüft, wo gibt es Risiken, die schaut man sich dann konkreter an und definitiv in Präventions- und Abhilfemaßnahmen geht man nur noch in vereinzelte Fälle. Also das ist etablierte Praxis und hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt. Es gibt viel Bashing fürs LKSG, aber nicht für den risikobasierten Ansatz.
Okay.
Ich habe jetzt ein paar Mal reasonable effort gehört. Ne? Das ist ja auch ein Punkt, den wir in einem weiteren Vorschlag ja auch kritisieren, wenn es nämlich um die Datengenerierung aus der Wertschöpfungskette geht. Mit dem Plädoyer für die Nutzung von Estimates oder branchenspezifischen Angaben. Da geht es sozusagen um die Frage Secondary versus Primary Data. Hier geht es aber um die Frage, wie weit gehe ich in die Wertschöpfungskette hinein bei der Wesentlichkeitsanalyse. Und hier sozusagen habe ich jetzt mitgenommen, dass der Reasonable Effort Grundsatz da schon eine Rolle spielen soll oder darf. Ist das richtig? Ist da meine Wahrnehmung richtig?
Also ich denke nochmal auf die Diskussion von Kathi Beiersdorf und das waren ja auch nochmal Überlegungen, wenn man jetzt sagt, okay, wenn wir das Value Chain Cap auch noch als Thema und was bedeutet das für mich, kriege ich Informationen, bekomme ich keine Informationen? Das sind alles, sagen wir, CS-Triple-D-Themen dann. Entschuldigung, CSRD-Themen selber, ne? Das ist jetzt also nicht Gegenstand der ESRS-Diskussion. Das wäre eine Folgediskussion, die wir hätten, wenn das gesetzgeberisch so käme. Ne? Hier geht es ja erstmal dran, Set 1 an sich so zu verbessern, wo wir sagen würden, betonen wir nochmal den risikobasierten Ansatz. Kann man denn, Tanja Kastor, vielleicht beim risikobasierten Ansatz vielleicht auch nochmal was besser machen im Sinne von Aufgriffsgrenze oder wo man denn unter Umständen auch noch Diskussionen hatte? Wir haben ja immer das berühmte Prüferthema, wo es sicherlich hinterher auch um den Nachweis geht, aber gab es denn Diskussionen also in dem Zusammenhang, wo man auch nochmal vielleicht was stärker auf den Punkt bringen könnte?
Ja, ich meine, man kann natürlich bei den Risikoanalysen in der Wertschöpfungskette kann man immer noch mal, ich sag mal, eine grobe Richtung vorgeben. Ich glaube, auch das hatten wir schon mal diskutiert, weil viele Unternehmen ja auch da sagen, ja, wie soll ich denn da jetzt rausfinden, in welcher ich das höchste Risiko habe? Und ich meine, da gibt es ja diverse Methoden über Länderrisiken, Branchenrisiken, Produktrisiken, sich der Sache dann anzunähern, wäre dann, wenn wir stärker in so eine risikobasierte Richtung gehen, wäre das sicherlich was oder eine Stelle, an der EFRAG dann auch nochmal entweder schon in den ESRS oder in der Guidance das Ganze nochmal ein bisschen ausführen könnte.
Wir sind bei ESRS, ne? Wenn wir konkret Forderungen Richtung Verbesserung der ESRS
genau.
Dann, ne?
Genau.
Okay.
Es gibt Brancheninitiativen, die genau solche Risk Assessments durchführen. Also da gibt es, glaube ich, reichlich gute Beispiele.
Ja.
Aber, Frau Schädler.
Okay, wenn ich das mal versuche, jetzt zusammenzufassen, was in dem Vorschlag stehen.
Ah, vielleicht. Es gibt noch Handwortmeldungen. Wir sind noch nicht da, Thomas.
Ja, hab ich ja gerade gesehen.
Also, bezüglich der Formulierung müsste man aus meiner Sicht eben dahin kommen, dass man so praktisch sozusagen einen risikobasierten Ansatz empfiehlt oder sich dafür ausspricht, ja, bei dem aber auf gar keinen Fall ausgeschlossen wird, dass sozusagen indirekte Geschäftsbeziehungen ausgeschlossen sind. Ja? Also das muss irgendwie beides klar sein. Und wie gesagt, was mir ein besonders großes Anliegen, aber ich glaube, das wäre, aber ich glaube darüber, ich glaube, das ist eh klar. Also wenn ich allein die Überschrift angucke, ne, also Angleichung der, also ne, Stakeholder-Definition an die CSDDD, also das muss, wie gesagt, es braucht einen ganz anderen Drive. Ne? Also das, ich sage es nochmal, spielt aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle dabei.
Haben wir schon, genau, das haben wir, glaube ich, soweit auch jetzt soweit in der in der Diskussion rausgearbeitet. Das müssen wir, wie gesagt, nur den Punkt nochmal neu formulieren. Und genau. Nicolette, du hattest noch eben schon angesetzt.
Nee, das war nur nochmal, weil Tanja ja meinte, irgendwie Guidances oder so wie ich das verstanden habe, wird es da jetzt ja gar keine Zeit dafür geben, sondern es muss jetzt wirklich alles, was wichtig ist, in den ESRS direkt verhackt werden. Das war das eine. Das andere, das Konzept Reasonable Effort ist natürlich, ja, also das ist auch nicht das Lieblingskonzept des Prüfers, weil das ja auch wieder einen Spielraum gibt und es gibt keine ganz harte Vorgabe. Auf der anderen Seite ist ein Spielraum in der Prüfung ja auch nicht schlecht. Insofern würde ich das jetzt bei dem Thema auch unterstützen, dass das hier rein formuliert wird.
Aber dann würden wir sowas eher Richtung formulieren, emphasizing risk-based approach in the value chain reporting, ne?
Genau.
Sowas, da würde das als Überschrift dann geben, Thomas.
Ja.
Und dann würden wir das versuchen jetzt zu formulieren, dass wir dann den Punkt insbesondere wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, was sind diese Herangehensweisen, dass man das nochmal klarer fasst, so wie Tanja Castro das formuliert hat, dass wir das so mal so grundsätzlich auch über Tier 1 aus einer Betrachtung bedarf und dass man aber in dem Zusammenhang, wie gesagt, dann schaut, dass man diesen risikobasierten Ansatz besser nutzen sollte im Sinne einer Aufwandsbegrenzung und das war grundsätzlich aber reasonable effort auch nicht schlecht finde in dem Zusammenhang.
So, das war jetzt sozusagen die Inhaltsbeschreibung.
Das, was ich jetzt mal so mitgenommen hatte, Thomas. Aber vielleicht ist es ja auch noch etwas anders. Ja, genau. Und der Vorteil, müsst ihr unten dann auch nochmal beschreiben, wäre dann, läge ja dann daran zu sagen, okay, man kann dann besser mit diesen Wertschöpfungskettenangaben umgehen. Wir müssten das wahrscheinlich nochmal, diese ganze Diskussion nochmal revisiten, Anführungszeichen, in dem Moment, wo es klar wird, dass wir diesen Value Chain Cap haben mit VSME, weil da, glaube ich, Kati, haben wir nochmal einen größeren Diskussionsbedarf. Vielleicht können wir das auch noch im letzten Absatz nochmal reinschreiben, dass wir da nochmal zurückkommen würden, wenn wir noch mehr Klarheit haben bezüglich der CSRD-Regelung zum Value Chain Cap. Ne?
Also ich habe mitgenommen, ja. Empfehlung auf risikobasierten Ansatz bei der Double Materiality Analysis im Zusammenhang mit der Wertschöpfungskette. Das sollte aber nicht dazu führen, dass man, also es sollte nicht zu einer sklavischen Begrenzung auf Tier 1 ausgelegt werden, sondern Tier 1 muss natürlich, ist die Mindestanforderung, aber wenn darüber hinaus eben auch noch andere Risiken bekannt sind in Tier 2, 3 oder 5, ne, dass die dann natürlich auch Bestandteil der Wesentlichkeitsanalyse sind. So habe ich das jetzt mitgenommen.
Genau, und das wird dass wir sagen, nochmal eine Aussage machen, dann grundsätzlich ist das immer so Reasonable Effort Thema, eine Sache, die in dem Zusammenhang der Praxis sicherlich eine Möglichkeit verschafft, sich dann nochmal Klarheit zu schaffen, dass man sich bemüht hat, oder wie weit man weit damit gekommen ist, aber und dann wollten wir als letzten Punkt dann würde ich sagen, dass wir einfach nur nochmal flaggen nach dem Motto, wenn wir das in der CSRD sehen, das Thema mit dem Value Chain Cap, weil da brauchen wir nochmal eine neue Diskussion drüber sicherlich, wie man damit effektiv umgeht, dass wir dann nochmal da nochmal drauf zurückkommen würden.
Das mit dem Reasonable Effort müssen wir dann mal sehen, wie das mit der Suggestion 8 dann zusammen.
Das gucken, können wir nochmal gleich nochmal, können wir ja, uns nochmal angucken dann.
Gucken wir uns gleich nochmal an. Richtig, entschuldige, das letzte war, wir kommen im Zusammenhang mit der Value Chain Cap und VSME-Diskussion nochmal darauf zurück.
Wenn das in der CSRD so implementiert wird, ne, wenn das ist ja noch nicht durch, die inhaltliche Diskussion, dass wir dann nochmal noch weitere vielleicht Anregungen in den Zusammenhang hätten dann. Okay. Aber jetzt schon mal sagen, dass das noch nicht, dass haben wir jetzt noch, wir reden ja über ESRS, so ja, wie genau. Es steht und liegt, ne? Mhm. Und bei den praktischen Auswirkungen würden wir dann sagen, durch effektiveres Risikomanagement Lasten zu begrenzen, ne?
Ja, Risikomanagement.
Ja, wir müssen nur ganz klar erklären, was jetzt der Vorteil der ganzen Geschichte ist.
Ja, das ist schon klar, aber Risikomanagement ist ja eher Doing, oder?
Nein, wir müssen ja dann, wenn man sagt, wenn wir den Ansatz betonen, hätten wir theoretisch auch weniger Arbeit in der Wertschöpfungskette. Oder wie wäre die praktische Implikation? Damit wir nur ganz klar uns da ausdrücken. Lothar, Tanja? Oder haben wir dann mehr Aufwand vermieden? Ich weiß es noch nicht.
Ja, grundsätzlich, also wir verwenden das mittlerweile in einem Atemzug. Natürlich müsste ich jetzt auf die Bremse treten, reflexartig und sagen, nur auf die Lieferkette beziehen, aber eigentlich gehen wir von der Wertschöpfungskette aus, spätestens mit CSDDD, jetzt bezogen auf die Lieferkette. Oh. Und darüber hinaus müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt, was jetzt auch die Bundesregierung zum LKSG macht, aber das ist ein anderes Thema. Und ansonsten reden wir ohnehin immer von der Wertschöpfungskette, oder Tanja?
Jetzt muss ich trotzdem mal darauf zurückkommen. Welche Auswirkungen hat denn dann CSDDD, also oder Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzgebung in Bezug auf die Berichterstattungsanforderungen? Dann haben wir immer mehr gesagt, nach dem Motto, können ja ruhig zwei Welten sein, aber.
Da war ich nicht da, weil ich hätte für Kohärenz plädiert. Also ich musste leider für 5 Minuten raus. deswegen, also den Teil, da war ich gerade leider nicht dabei. Also ich hätte mich melden wollen und wir haben ja auch aus dem Sustainable Finance Beirat nochmal sehr, sehr stark dieses Kohärenzargument nochmal gebracht. Und auch diese ganzen Diskussionen sozusagen, welche Teile in der CSDDD gerade zu dem 1,5-Grad-Ziel und so weiter enthalten sind. Also wenn das nicht miteinander spricht, dann haben wir wirklich ein Problem. Also Kohärenz wäre für mich sehr, sehr wichtig. Mhm.
Weil ich hätte das eben so gehört von Christian Fink oder das ist gar nicht, das können ruhig zwei Welten sein. Das müsste gar nicht übereinander passen. Oder aber dann.
Also das Zusammenpassen hatte ich auf die Definition bezogen, dass es prozessual natürlich irgendwo vereinbar miteinander sein muss. Das definitiv. Ich weiß nur nicht, ob die Berichterstattung sich dann immer an Prozessen orientiert, wenn wir quasi etwas in einer Vorgabe stehen haben, was dann eben auch anders ausgelegt werden kann. Also wie jetzt beispielsweise eine sehr enge Stakeholder-Definition. Schwierig.
Sonst können wir das ja als frommen Wunsch formulieren, dass wir, das ist ja auch nicht in unserer Hand und wir wollen ja auch nicht die gesetzgeberische Diskussion, sondern nur, dass wir dann zumindest sagen, Thomas, mit einem Absatz noch, dass wir zumindest auf eine, dass das mit Blick auf eine praktische, einfache Umsetzbarkeit dann bitte sehr auch aus einem Guss sein möge, ohne jetzt an Alexandra Schäter gerichtet, dass wir jetzt sagen, das muss jetzt so aussehen wie den aktuellen CSDDD-Vorschlägen da. Ne?
Also die Unternehmen, die betrachten doch all diese Themen irgendwie einheitlich, ob das nun EUDR ist oder sonst was. Das ist aus deren Sicht, meine ich, alles irgendwie in einem großen Topf befindlich. Und deswegen denke ich, dass so ein Gleichklang irgendwie schon richtig wäre oder halt eben die Kohärenz, denke ich.
Also da würde ich aber uns schon so sagen, wir kommen jetzt aus der Perspektive der ESRS, Thomas, und das war letztendlich die CS-Triple, die Diskussion, die wird ja noch weiterlaufen. EUDA, glaube ich, können wir das Carsten Weißheim oder der Rico Kaskel, das ist ja im Moment ja auch keine Musik jetzt im Moment drin bezüglich einer Überarbeitung, oder?
Naja, also die Unternehmen bereiten sich ja darauf auch vor jetzt. Deswegen kam ich da gerade drauf gedanklich. Das ist sogar das fast gefühlt nächste Thema, was irgendwie auch durch den Markt läuft. Und im Prinzip auch die Tool-Anbieter, die fassen ja diese Themen alle zusammen.
So, jetzt gehen wir nochmal zu Alexandra Schädler zurück.
Also, dass es zwischen den beiden Regelungen Kohärenz geben muss, zum Beispiel in Bezug auf Klimatransitionspläne oder sowas, ja. Mhm. Also das ist unbestritten. Aber ich bin dennoch der Meinung, dass es keine Kohärenz geben muss, wenn ich es so richtig verstanden habe, eben das Anliegen zwischen der Risikoanalyse, ja, also im Rahmen der Sorgfaltspflichten und der DMA, ich sag mal, im Rahmen ESRS. Also man könnte es ja auch so sehen. Also die CSDDD verengt sozusagen den Scope ja ganz offensichtlich auf direkte Geschäftsbeziehungen, ne? Und ist ja somit Bestandteil irgendwo der DMA, die aber, wenn es aus risikorelevanter Sicht nötig ist, den Kreis größer zieht. Ja, also ich finde, dass spricht, ne, also das hat auch was Kohärentes, ja, wenn gleich es nicht eine eins zu eins übereinander zu legen ist, ja, aber ich finde, das ist durchaus vertretbar, ja, das so zu sehen.
Ja, die Frage ist, wo liegt man jetzt die Betonung drauf? Wenn man jetzt, wie gesagt, von der Transitionsseite, Planseite drauf schaut oder das, was ist denn der entscheidende Punkt dann dabei, ne, aber meistens wieder im Doing, manchmal fragt man sich ja dann, was muss es dann nicht alles dann gleich sein, aber das nehmen wir mal mit. Martin Bolten hat da noch eine Idee dann auch noch.
Ja, also ich wollte das nochmal aufgreifen, was der Lothar gesagt hat. Also mein Verständnis war eben, dass wir nicht unbedingt, sag mal,
fangen. Ich höre es nur ausschnittsweise, ich weiß nicht, wie es den anderen geht.
Okay, also.
Okay.
Jetzt besser? Okay. Also ich habe es eben so verstanden, dass wir nicht unbedingt den Umfang der Stakeholder durch die CSDDD begrenzen wollen. Also der kann in der CSRD durchaus weiter sein. So war mein Verständnis, dass wir uns darauf verständigt haben und dass wir aber im Hinblick auf die Lieferkette durchaus Konsistenz haben müssen, weil irgendwie das sollte meines Erachtens nicht auseinanderlaufen. Und beim Stakeholder-Begriff kann ich mitgehen. Aber vielleicht kannst du Lothar nochmal irgendwie sagen, wie du das meintest, die Kohärenz, die bei dir geben muss.
Also mir geht es vor allen Dingen darum, wenn wir auch im Unternehmen mit diesen ganzen Konzepten agieren, dann werden wir dort nicht unterschiedliche Maßstäbe bezogen auf gleiche Theoreme verwenden. Wie du es gerade beschrieben hast und auch wie es Alexandra Schädler gerade beschrieben hat, ja, das klingt in gewisser Weise schlüssig. Ich meine, das eigentliche Problem ist ja, dass die CS3D sozusagen diese Einschränkung vorsieht. Und ich glaube, da bin ich persönlich auch nicht hundertprozentig happy mit, weil sozusagen da müsste es sozusagen noch eine Öffnungsklausel geben. Aber das steht ja gar nicht zur Debatte hier, sondern hier geht es ja darum, habe ich gleiche Konzepte von Begriffen oder Verständlichkeiten, Definitionen von Begriffen, die ich einheitlich auslege. Und darauf bezog sich meine Kohärenz. Dass es jetzt aufgrund der unterschiedlichen Vorschläge, die im Raum stehen, hier entsprechende Inkongruenzen gibt, das lässt sich vermutlich im Moment nicht vermeiden, aber das ist für einen Anwender höchst unglücklich oder aus Anwenderperspektive. Wir reden in der Tat über unterschiedliche Dinge. Ne? Das eine ist die Stakeholder-Einbindung, das andere ist die Lieferkette, das andere ist die Stakeholder-Einbindung bei der Wesentlichkeitsanalyse zur Bestimmung der IROs etc. pp. Aber dennoch, wenn wir das intern jetzt vermitteln, ich weiß nicht, Tanja, Klaus oder wer auch immer noch von Anwenderseite bei großen Unternehmen im Raum ist, das ist schwer zu vermitteln. Wir suchen dann immer nach Proxys, damit wir diese Thematiken gar nicht verkomplizieren dann intern.
Ja, würde ich so bestätigen.
Jörg, wir hören dich nicht.
Dann haben wir das Thema nochmal diskutiert jetzt, Thomas. Ich würde sagen, wir haben ja, können darauf hinweisen, dass es also einerseits natürlich diese Thematik mit dem Value Chain Cap gibt, wo wir nochmal darüber nachdenken müssen. Und dann gibt es sicherlich dann grundsätzlich schon den Wunsch, wenn man sagt, also es muss ja sich jetzt, wir gehen jetzt nicht unbedingt über die Definitionen von Stakeholdern und so weiter, sondern nur, dass wir sagen, generell nochmal den frommen Wunsch äußern nach einer Kohärenz mit anderen Lieferkettenregelungen, insbesondere der derzeit in Diskussion befindlichen CS3D als auch der EUDA, da hat ja nochmal der Carsten Weisheim drauf hingewiesen.
Also wir bleiben schon bei dem vor, keine Ahnung, 10 Minuten, glaube ich, herausgearbeiteten Tenor der Aussage, dass wir uns auf den risikobasierten Ansatz bei der Betrachtung der Wertschöpfungskette in der Wesentlichkeitsanalyse konzentrieren, das befürworten, dass das nicht notwendigerweise bedeuten soll, dass die Analyse auf Tier-1-Beziehungen begrenzt ist. Und dann am Ende darauf hinweisen, dass hier dass Kohärenz zwischen CS3D und CSRD zu prüfen ist.
Das ist nicht alles, sondern wir haben ja zwischendurch noch 2 Schritte gehabt. Und das einerseits nochmal zu sagen, das Thema also grundsätzlich, dass wir sagen, dass da ist ein Thema wichtig in dem Moment, in dem Zusammenhang sicherlich die Möglichkeit, sich dazu rechtfertigen, wenn man eben keine Informationen bekommt. Das ist ein weiteres Thema gewesen, womit wir uns ja auseinandergesetzt haben, ist das, funktioniert das nicht, ne? Grundsätzlich war das ja schon mal die richtige Richtung. Und das andere war ja nochmal dieses Revisiten der unserer Aussagen zur Value Chain, wenn insbesondere nochmal der klar wird, wie dieser Value Chain Cap funktioniert in einer geänderten CSRD. Das können wir, wie gesagt, ja damit hier nicht beeinflussen, sondern wir reden ja über einen ESRS, so wie es jetzt steht und liegt. Ne? Und dann hat man nochmal das Thema mit der praktischen Wirkung unten gehabt. Und ich würde immer noch behaupten, dann praktisch risikobasiert hilft bei einer vernünftigen Umsetzung. Und ist wahrscheinlich hinter am pflegeleichtesten auch. Lothar zeigt einen Daumen hoch, dann müsste man damit die Argumentation auch haben.
Ja, dann hoffe ich, dass ich es richtig verstanden habe.
Ansonsten, ich erkläre es dir nochmal, Thomas.
Ja, nee, genau. Ich rufe dich dann nachher an, Georg.
Gut.
Gut, dann.
So, das war Nummer 6. Das war Nummer 6 jetzt. Ja.
Können wir jetzt den Nummer 6er abschließen, dass die 7er. Also hier 2 Themen, eigentlich unter der großen Frage Definition der berichtenden Einheit, also was die Reporting Entity vor dem Hintergrund unterschiedlicher oder gleichlaufender Konsolidierungskreise. Wir sprechen uns dafür aus, dass der Konsolidierungskreis für die Nachhaltigkeitsberichterstattung dem Konsolidierungskreis für die Finanzberichterstattung entsprechen soll und lehnen sozusagen eine Betrachtung unterschiedlicher Konsolidierungskreise ab. In dem Zusammenhang betonen wir auch nochmal das Thema der Konnektivität, haben das Beispiel genannt bei kombinierten Kennzahlen, also Kennzahlen, die sich ergeben aus einer nachhaltigkeitsbezogenen Kennzahl und aus einer finanziellen Kennzahl wie Treibhausgas, Emissionen pro Umsatzerlöse oder Energieintensität bezogen auf die Umsatzerlöse. Und der Notwendigkeit dann zusätzlicher Überleitung, wenn das beides sozusagen nicht den gleichen, die gleiche Grundlage hat, die gleiche Basis hat. Das ist das eine. Das zweite, das Thema Operational Control hat in der Praxis zu ganz großen Schwierigkeiten geführt, nicht nur, weil das Konzept selbst nicht besonders gut operationalisierbar ist, sondern dass man auch hier wieder mit unterschiedlichen Konsolidierungskreisen arbeitet, auch wenn das nur für eine bestimmte und begrenzte Anzahl von Angaben zu machen ist, gemäß ESRS. Wir haben hier in dem Absatz zu Operational Control auch nochmal den Hinweis aufgenommen, dass wir der Ansicht sind, dass das Thema Operational Control in ESRS auf einem Missverständnis beruht. Das hattest du, Tanja, beim letzten Mal, glaube ich, geteilt, diese Informationen auf dem Missverständnis dahingehend, was es im Vergleich zu Financial Control bedeutet. Die Frage ist, ob wir das dann drin stehen lassen wollen.
Doch.
Und sprechen uns nochmal insgesamt dafür aus, eben das, den Konsolidierungskreis einheitlich zu gestalten. Genau, also so viel dazu. Tanja hat auch gleich die Hand gehoben.
Ja, grundsätzlich inhaltlich d'accord. Mein Punkt bezieht sich mehr auch auf die Überschrift, oder da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir das vom Terminus her richtig ziehen. Der Scope of Consolidation, und das war die Diskussion, die vor allen Dingen deutsche Unternehmen geführt haben mit den Prüfern. Der Scope of Consolidation, das steht ja schon drin in den ESRS, dass das der gleiche sein soll. Da wurde aber prüfseitig ausgelegt, ja, der Scope of Consolidation, der ist ja auch gleich, weil für beide Berichterstattungsarten müsst ihr die gleiche Grundgesamtheit der Gruppengesellschaften betrachten. Aber die Berichtsgrenzen, also die Reporting Boundaries, die unterscheiden sich natürlich. Nämlich im Finanziellen dürft ihr Gruppengesellschaften rausnehmen aus der Berichterstattung, aus dem Konsolidierungskreis für den Bericht oder aus den Berichtsgrenzen für den Bericht, weil sie finanziell nicht wesentlich sind. Das dürft ihr aber nicht machen für die nicht finanzielle oder nachhaltigkeitsbezogene Berichterstattung. Und da haben die Diskussionen ja auch mit EFRAG gezeigt, dass EFRAG diese Art der Diskussion, die wir in Deutschland geführt haben, und ich kenne sie nur aus Deutschland, dass EFRAG diese Diskussion überhaupt nicht verstanden hat, weil EFRAG gesagt hat, ja, aber warum diskutiert ihr denn sowas? Wir haben doch reingeschrieben, das soll der gleiche Rahmen sein. Habe ich gesagt, nein, ihr habt reingeschrieben, das soll der gleiche Scope of Consolidation sein. Und das ist für Prüfer stating the obvious gewesen und hat uns überhaupt nicht geholfen, in irgendeiner Art und Weise irgendwas einzugrenzen und Wesentlichkeitsthresholds anzuwenden. Ja. Also es geht wirklich um die Berichtsgrenzen an der Stelle.
Ja, ja. Klaus, vielleicht erlaubst du mir ganz kurz dazu noch gleich was zu sagen. Was glaube ich, die Termini angeht, da fliegen ganz unterschiedliche Begriffe durch den Raum. Also wir verstehen Berichtsgrenzen auch als ein Wort, welches bedeutet, dass man bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung über das Berichtenunternehmen hinausgeht und auch die Wertschöpfungskette mit einbezieht. Sozusagen die Berichtsgrenzen außerhalb der Frage, was ist jetzt der Kreis der einbezogenen Unternehmen? Was deine Anmerkung angeht, würde ich vielleicht sagen, könnte man dann das Scope of Consolidation irgendwie ersetzen durch sowas wie Consolidated oder Subsidiary Consolidated for Group Purposes, for Reporting Purposes, weil das dann eben klar macht, genau. Es gibt eben den Kreis der vollständig Einbezogenen und eben der anderen, die dann at Equity oder at Cost oder sonst irgendwie berichtet werden. Mhm. Dann, glaube ich, hätten wir das klar an der Stelle.
Ja.
Okay, danke Klaus, dass du einen Moment gewartet hast, bitte.
Ja, also genau, also das ist auf jeden Fall die richtige Richtung und das sollte dann halt auch durchgängig und das ist steht ja auch drin, für alle KPI gelten. Nicht, dass ich halt für E1 einen anderen Entity Scope habe als für die anderen Kennzahlen, was ja auch die Connectivity nachher behindert und im Übrigen auch für alles, was irgendwelche Financials sind. Es ist ja völlig unsinnig, wenn ich nachher, wenn ich Maßnahmen für eine Entity berichte, die ich aber aus irgendeinem Grund ausgeschlossen habe, ja, aber dann vielleicht das in meinen Financials mit drin ist. Ja, wenn ich die Entity ist in Summe unwesentlich, ist aber bei mir irgendwo in der Maßnahmen-Governance mit drin und das Geld für die Maßnahme fließt da mit rein, dann führt das ja zu völlig schiefstehenden Kennzahlen am Ende des Tages. Ja, oder ich habe halt eine andere Kennzahl, dass ich dann, wir hatten eine Entity, da wurde dann diskutiert, müssen wir die jetzt beim Headcount einbeziehen, obwohl die finanziell unwesentlich ist. Wir haben dann für alle finanziell unwesentlichen Entities feststellen müssen, wie viele Leute haben wir denn da, und müssen wir die dann jetzt eventuell noch an die HR-Systeme mit anbinden, um das dann sauber abzubilden. Und das sind halt Fragestellungen, das wäre schon gut, wenn sich das vereinfacht. Wir hatten einen Grenzfall, da haben wir tatsächlich diskutiert, sollten wir die Einheit finanziell mit ins Scope nehmen, einfach damit wir uns diese Schwierigkeiten nicht schaffen. Und das kann es halt eigentlich nicht sein, dass der finanzielle Scope dann nachher den von der Nachhaltigkeitsberichterstattung getriggert wird.
Ja, das ist eine Diskussion, die wollen wir morgen auch noch im gemeinsamen Fachausschuss nochmal führen. In dem Positionspapier hier bleiben wir zunächst mal auf der Ebene, dass wir sagen, beides sollte gleich sein. Und wie man es konkret umsetzt, ist Bestandteil einer anderen Diskussion. Aber Klaus, ich verstehe dich so, dass du auch das unterstützt, dass man hier einen Gleichlauf erreicht. Vielen Dank dafür.
Ja, und es ist tatsächlich der Punkt, diese finanziellen Scope-Diskussionen, da geht es dann auch nicht um wirkliche Wesentlichkeit in den Themen, sondern es ist schlicht und ergreifend dann die Frage, sollte man das nicht einfach machen, um sich in beiden Prozessen, dem finanziellen und dem nicht finanziellen Prozess, unnötige Komplexitäten zu ersparen, weil ich ansonsten für etwas völlig Unwesentliches einen unglaublichen Aufwand neben meinem Standardprozess führe, dann integriere ich lieber das Unwesentliche in den Standardprozess und habe es günstiger erschlagen, als dass ich da irgendeine Sonderlocke für gedreht habe. Also das ist einfach der Punkt.
Okay, danke. Als nächstes in der Reihe ist Alexandra.
Also ich sag mal, die Hauptaussage, die sich dahinter verbirgt, die würde ich vollumfänglich unterstützen. Also es ist wichtig, dass sozusagen sich die Konsolidierungskreise nicht unterscheiden, weil ja sonst tatsächlich auch ein großer Teil von Kennzahlen, komplett sinnlos ist, ja, und in der Aussagekraft verliert oder wie gesagt gar keinen Sinn macht. Allerdings finde ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja offensichtlich auch Diskussionsthema. Ich meine, im Zielbild, ja, wann auch immer das sich materialisiert, muss es doch aber so sein, dass bei sozusagen der Festlegung von Konsolidierungskreisen, die unbestrittenerweise nur einer sein darf, sowohl finanzielle Aspekte als auch Nachhaltigkeitsrisiken eine Rolle spielen müssen. Ja? Und ich glaube, darum geht es, dass man irgendwann im Zielbild beide Punkte irgendwie bei der Festlegung des Konsolidierungskreises berücksichtigen muss. Ja?
Dem würde ich zustimmen. Wichtig ist, sehe ich genauso, die Kreise müssen gleich sein. Aber dass man jetzt so sagt, wie es Klaus vorgeschlagen hat, dass immer Financial Leading ist, das führt nicht immer zum richtigen Ergebnis. Oder man muss sich fragen, müsste man nicht finanzielle Wesentlichkeit, also diese Einbeziehung aufgrund finanzieller Wesentlichkeit für die Finanzberichterstattung hier und da nochmal hinterfragen, konkretes Beispiel. Wir hatten ein Unternehmen, das hatte eine Gesellschaft in Indien. Das war finanziell nicht wesentlich, wurde nicht einbezogen in den Konsolidierungskreis, obwohl es eben eine Tochtergesellschaft war. Und die hatten 8000 Mitarbeiter. So. Und dann wurde entschieden, um eben diesen gleichlautend die Konsolidierungskreis zu haben, das eben in den finanziellen mit hineinzunehmen und damit eben auch dann im Sustainability-Konsolidierungskreis drin zu haben, um eben nicht diese Differenzen zu haben. Also insofern denke ich auch, dass man jetzt nicht pauschal sagen kann, dass immer nur die finanzielle Perspektive das bestimmt, wie man das dann natürlich hier reinbringt, ist die Frage. Und ich glaube, wir müssen hier nochmal echt aufpassen dann vom Wording, weil hier geht es ja wirklich um grundsätzlich Tochtergesellschaften, die eben finanziell nicht wesentlich sind, deswegen im finanziellen nicht drin sind, aber eben aus ESG-Perspektive ja betrachtet werden sollten. Das war jetzt in der Prüfsaison oder in der Berichts- und Prüfsaison so. Es geht hier nicht um Equity oder sonst was in der Abgrenzung, weil die ja gar nicht Tochtergesellschaften sind in dem Sinne. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns gut überlegen, wie dann die in der Überschrift die Formulierung lautet.
Ja, sowas wie fully consolidated. Es muss klar werden, dass sozusagen der technische Begriff der Konsolidierung hier leitend ist und nicht, was sozusagen der Scope of Consolidation ist. Weil Scope of Consolidation, habe ich verstanden, ist alles. Na, konsolidierte Tochterunternehmen sind alle die nicht, die wegen Wesentlichkeitsgründen nur at cost oder at equity sind.
Vielleicht kann Sebastian da noch was dazu sagen. Du hattest dich gerade gemeldet,
glaube ich. Glaube ich, Tanja, glaube ich.
Ach so, okay, dann.
Ja, Tanja, bitte. Oder war das eine alte Hand?
Ich glaube, das war noch eine alte.
Ah, gut.
Also, gut, ja, dann kann ich den Moment mal einsteigen. Also, ich bin überrascht über den Punkt. Ich weiß nicht, ob das ein Punkt ist, der mehr die Praxis betrifft oder ein Punkt ist, der wirklich zu einer Änderung in ISS führen kann. Also das Anliegen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder ein Anliegen in dem Zusammenhang, dass die Finanzberichterstattung, der Konsolidierungskreis in der Finanzberichterstattung führend ist und bestimmt, was dann in ISS drin sein muss, weil man für ein paar Tochtergesellschaften gesagt hat, die sind nicht wesentlich. Und wenn das Anliegen ist, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und da wäre ich voll bei dem, was Nicolette hier gesagt hat, dass man schon gucken muss, ob die Tochter in der Finanzberichterstattung nicht wesentlich ist. Und das haben wir auch, glaube ich, in der Question Answer so beantwortet, ob nicht die Tochtergesellschaft, die man draußen gelassen hat, wesentliche Impact Risk Opportunities hat, die man dann auch berücksichtigen muss. Und da wäre ich jetzt überrascht, wenn da tatsächlich mehr als, sage ich es etwas vielleicht flapsig, Bundungsdifferenzen auftauchen, wenn man jetzt an die Connectivity denkt, zwischen dem, was in der Finanzberichterstattung an Kennzahl drin ist und dem, was dann in der Nachhaltigkeitsberichterstattung drin ist. Ich hätte die Erwartung, dass da nicht viel Differenz sein kann eigentlich, wenn man das praktisch richtig macht.
Sebastian, wir hatten eine ellenlange Diskussion im Frühjahr letzten Jahres dazu geführt. Ich erinnere mich da noch lebhaft dran, was wir dann an inhaltlichen Unklarheiten dort hatten. Ihr habt das sicherlich auch bekommen, dann durch Questions zumindest mal Richtung F-Frag. Das ist hier erst nochmal der Wunsch geäußert wird Richtung Z1, das sich dadurch nochmal klarer auf den Punkt zu bringen. Wir würden das Thema aber auch durchaus im CSRD, also Level 1 Gesetzgebung sehen, dass man das kann man ja ganz glasklar formulieren, wenn man das möchte, dass man dieses Leitprinzip dort auch nochmal etabliert. Aber wir wollen das morgen nochmal in einer separaten Session auch noch zusammen mit dem Finanzberichterstattungsausschuss nochmal diskutieren. Das Thema Consolidation hat der Thomas ja eben schon angerissen. Das werden wir morgen nochmal detailliert darauf einsteigen. Jetzt die Frage nur, Thomas, haben wir jetzt noch was mit Blick auf, wenn wir die Überschrift würden wir anpassen dann?
Ja.
Haben wir jetzt inhaltlich noch was wir da überarbeiten würden?
Das sehe ich nicht, weil wir uns in dem Entwurf auch nicht dazu äußern, ob es die finanzielle Seite oder die Nachhaltigkeitsseite leiten soll, weil das ja Bestandteil der Diskussion morgen ist. Sondern wir sagen nur, wir sprechen uns dafür aus, dass es ein Konsolidierungskreis ist. Ne? Und das bedeutet auch, dass man das Konzept der Operational Control rausnimmt.
Ja. Und Operational Control ist, sag mal so, fast schon in dem Zusammenhang ein No-Brainer dann, wenn man sagt, okay, wir wollen dann eine klare Linie haben dann. Ne?
Genau.
Okay,
Gut, dann würden wir dann den Punkt 7 damit ausschließen. Damit würden wir, glaube ich, in die Mittagspause überleiten. Außer jemand würde noch gerne jetzt weiter diskutieren, weil wir hatten, Sebastian hat mir mal geplant, denn ich weiß nicht, wie weit du da flexibel bist. Das weiß ich jetzt. Wir haben jetzt für dich ja den Slot davor gesehen ab 13.15 Uhr. Ich weiß nicht, wie das bei dir da aussieht. Ob wir dann
ich wäre flexibel.
Bitte? Du wärst flexibel. Jetzt ist die Frage nur an den Kreis der Beteiligten. Wenn man jetzt sagt, wir haben eine Mittagspausenzeit davor gesehen, dann würden wir eigentlich um 13.15 Uhr starten dann. Ist das allgemeiner Konsens? Oder würde man früher starten? Die Alternative ist nur, wir starten früher. Ne?
Aber gut, nur noch für mich die Frage, 13.15 Uhr, aber dann wird weitergemacht mit den Punkten hier, 9 und 10, 8, 9 und 10.
Und mein das Punkt würden wir jetzt dir anheimstellen. Sonst würden wir 8, 9 und 10 machen und dann würden wir dann das zum dann die Explanations zum Schluss machen. Oder würdest du sagen, da würden wir jetzt was entscheiden, dass wenn wir sagen, wir diskutieren das hier, kannst ja die Diskussion auch gerne nochmal mit zurücknehmen zu Erfrag, weil wir das, was wir diskutieren, ist ja für eure Arbeit auch unmittelbar mit relevant. Also wenn wir jetzt da noch